SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Übermäßig euphorisch wirkten die Spitzen der schwarz-roten Bundesregierung nicht, als sie ihr Reformpaket vorgestellt haben. Mehr sowas wie grimmig entschlossen. Und die Kritik an einzelnen Punkten, die kam sehr schnell und dann auch die Gegenreaktion. Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil hat die Reformpläne verteidigt, zum Beispiel beim Thema Krankschreibungen. Union und SPD haben sich darauf geeinigt, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt schon ab dem ersten Tag der Erkrankung verpflichtend sein soll. Klingbeil sprach am Abend im ZDF von einem Kompromiss.
Die Gesundheitsministerin hat schon erklärt, natürlich müssen wir das jetzt so machen, dass niemand krank zur Arbeit geht. Also da wird man jetzt gute pragmatische Lösungen finden müssen. Und das war jetzt gestern eine Grundsatzeinigung im Koalitionsausschuss. Niemand ist überrascht, wenn ich sage, das war jetzt kein Thema, was wir da reingetragen haben in den Koalitionsausschuss als SPD. Mhm. Aber es gehört zu den Kompromissen dazu. Und jetzt geht es darum, dass das Ganze pragmatisch umgesetzt wird. Aber das werden wir hinbekommen.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat Kritik an den Plänen zurückgewiesen. Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Dietrich Karl Meurer.
In der ARD-Sendung Brennpunkt sagt der CDU-Chef, die Rückkehr zur Krankschreibung ab dem ersten Krankheitstag helfe, die hohen Krankenstände in Deutschland zu senken. Die Regelung knüpfe an die Zeit vor der Corona-Pandemie. Merz erläutert, Unternehmen könnten davon aber abweichen und eigene Vereinbarungen treffen. Ein weiterer Baustein des Reformpakets ist die Steuerreform. Die schwarz-rote Koalition will Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Eine Familie mit 2 Kindern und 60.000 Euro Einkommen spare dadurch rund 600 Euro im Jahr. Merz betont in der ARD, die Entlastung komme bei den Familien an. Für die Wirtschaft plant die Bundesregierung unter anderem weniger Bürokratie und Änderungen im Datenschutzrecht. Merz erwartet davon deutliche Vorteile für Unternehmen. Für das kommende Jahr strebt er wieder ein Wirtschaftswachstum von mehr als 1% an. Zudem kündigt Merz für den Herbst weitere Gespräche über eine Reform des Arbeitszeitrechts an.
Schon bevor die jüngsten Reformvorschläge bekannt geworden sind, hat die ARD Bürgerinnen und Bürger befragen lassen, was sie von der schwarz-roten Regierung und von Kanzler Merz halten. Und das ist eher wenig, so der ARD-Deutschland-Trend. Aus Berlin, Markus Sambale.
84% der Befragten sind unzufrieden mit der politischen Arbeit von Friedrich Merz. So schlecht wie er stand noch kein Bundeskanzler da in den vergangenen fast 30 Jahren. So lange wird der ARD-Deutschland-Trend schon erhoben. Die Zahlen belegen, wie schlecht die Stimmung ist und wie wichtig es umgekehrt aus Sicht der Regierung ist, eine Wende zu schaffen. Wie der Kanzler bekommt auch die schwarz-rote Bundesregierung insgesamt eine extrem schlechte Beurteilung. 86% sind mit der Arbeit der Bundesregierung nicht zufrieden.
Immerhin kann die Bundeswehr sagen, unser Minister Boris Pistorius von der SPD ist der beliebteste Politiker in Deutschland. Die Truppe braucht solchen Rückhalt auch für den Fall einer großen Krise. Damit dann die Zusammenarbeit mit den zivilen Stellen gut klappt, plant das Landeskommando Baden-Württemberg gemeinsame Übungen mit mehreren Landratsämtern. Dort soll dann in Planspielen ein Krisenfall simuliert werden. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik Christian Susanka.
Wo kann eine große Anzahl von Militärfahrzeugen parken und über Nacht bewacht werden? Wer kann die Verpflegung spontan übernehmen? Fragen, mit denen die Verwaltung auch vor Ort rechnen muss, sollte die Bundeswehr im Krisenfall Hilfe anfordern. Ziel eines solchen Planspiels, das nacheinander in verschiedenen Landkreisen stattfinden soll, sei es, Sicherheit zu gewinnen, erklärte der Landeskommandeur der Bundeswehr GIS gegenüber dem SWR, auch in schwierigen Situationen. Geübt werde deswegen auch, was für die Verwaltung in solchen Situationen ein Cyberangriff oder ein Stromausfall zusätzlich bedeute. Der Präsident des Landkreistages Brötel begrüßte gegenüber dem SWR das Instrument eines Planspiels zur Ermittlung von Schwachstellen. Gleichzeitig müsse klar sein, wer welche Aufgabe habe und wer was bezahle.
Eine gewaltige Krise erlebt gerade Venezuela. 9 Tage nach dem schweren Erdbeben konzentrieren sich Angehörige, Freiwillige und Rettungskräfte nun vor allem darauf, die Toten zu bergen. Aber gestern haben sie noch einen Mann lebend gerettet. Anne Dämmer berichtet.
Der 43-Jährige wurde gestern aus den Trümmern eines 7-stöckigen Gebäudes geborgen. In Venezuela wächst nach dem verheerenden Erdbeben der Druck auf Interimspräsidentin Delcy Rodríguez, während deren Mandat kurz vor dem Ablauf steht. Kritiker werfen der Regierung ein Versagen bei der Katastrophenbewältigung vor, während Hilfsorganisationen vor einer sich zuspitzenden Gesundheitskrise warnen. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 2300 Menschen getötet und Tausende verletzt.
Tagelange Hitze und kaum Regen. Deswegen ist in den Flüssen, auch in Baden-Württemberg, zu wenig Wasser. Und deshalb ist es inzwischen in fast allen Kreisen zwischen Neckaralb und Nordschwarzwald verboten, Wasser aus den Flüssen zu entnehmen. Einzelheiten von SWR-Reporterin Maren Seehuber.
Das Niedrigwasser würde die Tier- und Pflanzenwelt belasten, sagt etwa das Landratsamt Reutlingen. Die seichten Gewässer würden sich schneller aufheizen, dadurch würden Algen entstehen und der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt. Deshalb hat sich der Kreis Reutlingen jetzt für ein Entnahmeverbot entschieden. Reutlingen folgt damit den Kreisen Sigmaringen, Tuttlingen, Calw und Zollernalb nach. Das heißt, Privatleute, aber auch Land- und Forstwirte dürfen bis auf wenige Ausnahmen kein Wasser mehr aus Seen, Bächen und Flüssen schöpfen. Ein Dauerzustand soll das nicht sein. Das Verbot gilt im Kreis Reutlingen zunächst bis Ende Juli. In den anderen Kreisen soll es bis zum Sommerende gelten.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Portugal das Achtelfinale erreicht. Das Team von Cristiano Ronaldo hat 2:1 gegen Kroatien gewonnen. ARD-Sportreporter Florian Winkler fasst das Spiel zusammen.
Was für ein Spiel, was für eine zweite Hälfte. Auf bescheidene torlose erste 45 Minuten folgte zwischen Portugal und Kroatien Fußball-Furioso nach der Pause mit 3 Toren, 3 Abseitstoren, Alu-Treffern und Drama pur am Ende in knapp 20 Minuten Nachspielzeit. Die Führung der Kroaten durch Perisic glich Cristiano Ronaldo per schmeichelhaftem Elfmeter aus. In der 4. Minute der Nachspielzeit traf dann Ramos per Kopf zum 2:1. Die Partie schien entschieden, doch es blieb eine Nervenschlacht. Traumatisch dürfte für die Kroaten sein, dass der vermeintliche Ausgleichstreffer in der 13. Minute der Nachspielzeit aufgrund einer Abseitsstellung, die per Videobeweis lange überprüft wurde, nicht zählte. Die Portugiesen am Ende die glücklichen Sieger, die im WM-Achtelfinale am 6. Juli auf Spanien treffen.
Und Spanien hatte zuvor das Achtelfinale erreicht nach einem 3:0-Sieg gegen Österreich.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viel Sonne, stellenweise auch Wolken. 21 Grad in der Eifel, bis zu 28 im Markgräflerland.
SWR aktuell. Serie der Woche.
6 Wochen ohne Schule und ohne Kita. Wie lässt sich das möglichst harmonisch und entspannt gestalten innerhalb der Familien? Eine Herausforderung, gerade wenn das Geld knapp ist. Darum geht es in unserer SWR aktuell Serie Endlich Ferien, Urlaub in Zeiten knapper Kassen. Sarah Jäger ist Mitglied im Landesjugendbeirat Rheinland-Pfalz. Frau Jäger, was sollte denn in 6 Wochen Sommerferien in Rheinland-Pfalz für alle Schülerinnen und Schüler möglich sein, egal wie viel Geld die Eltern haben?
Auf jeden Fall Erholung, würde ich sagen. Es ist ganz besonders wichtig, dass Kinder und Jugendliche in ihren Ferien einfach sich mal zurücklegen können und diesen ganzen Schulstress, der ja auch immer härter wird und auch, ich glaube, der Stress von Weltereignissen, einfach mal Erholung davon.
Muss man das einfach aushalten, dass manche Kinder und Jugendliche nach den Ferien von 2 Wochen Italien oder 2 Wochen Mauritius erzählen und die anderen, die waren vielleicht mal auf dem Fußballplatz, ansonsten aber zu Hause?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Also ich glaube, dass Ferien immer zu so einer Art Wettbewerb werden. Das hatte ich damals in meiner Schulzeit schon. Und ich glaube, es ist ganz wichtig herauszustellen, dass Ferien nicht zu so einem Leistungsprojekt werden sollen. Wer macht am meisten, wer macht am schnellsten, wer ist am weitesten weg? Ich glaube, es geht eher darum, dass wir alle nochmal runterkommen und vielleicht auch Quality Time mit der Familie oder Freunden verbringen können.
Ist das eigentlich mehr Stress für diejenigen, die sich das nicht leisten können, wegzufahren? Sowieso nicht. Oder für die, die versuchen müssen, mit einem noch tolleren Urlaub den vom letzten Jahr noch zu toppen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist definitiv stressiger für die, die sich es nicht leisten können. Das mangelt dann einfach an Optionen. Ich glaube, das merken wir jetzt nicht nur, wenn es ums Wegfahren geht, sondern auch in Deutschland sind viele Ferienangebote ja trotzdem noch finanziell an sehr viel Geld gebunden, was super schade ist und einfach auch exklusiv für viele.
Unternehmen die Landesregierung und die Kommunen genug dafür, dass es genügend Ferienangebote für junge Menschen gibt? Vermutlich nicht, wenn ich Sie so höre.
Ja, leider immer noch nicht. Also ich habe in den letzten Jahren schon gemerkt, dass es auf jeden Fall besser wird, dass gerade auf kommunaler Ebene bei mir im Kreis Saarburg auch viele Ferienangebote angeboten werden, die erschwinglich sind. Aber ich glaube, dass auf Landesebene da noch einiges getan werden kann. Aber oft die Kinder vergessen werden, die vielleicht aus einem finanziell schwachen Hintergrund kommen.
Rheinland-Pfalz und auch Baden-Württemberg gehören zu den 12 Bundesländern, in denen Familien mit geringem Einkommen Urlaubszuschüsse beantragen können. Reicht das oder würde da vielleicht ein bisschen mehr gehen?
Ich glaube, da geht weiterhin mehr. Wenn wir zum Beispiel an unsere Infrastruktur in Rheinland-Pfalz denken, also Rheinland-Pfalz ist zwar immer noch ein Flächenland, aber ich glaube, wenn wir uns auch schon mal die Städte angucken, wir brauchen mehr öffentliche, inklusive Infrastruktur, zum Beispiel offene Parks, Bibliotheken, günstige Freibäder, Abkühlungsorte. Das ist ja jetzt bei dem Wetter auch natürlich ein Riesenthema. Also ich glaube, dass wir auch da ansetzen müssen. Vielleicht auch ein Deutschlandticket, das kostenlos immerhin SchülerInnen bereitgestellt wird. Ja.
Sind die Sommerferien 6 Wochen, die man ja irgendwie überbrücken muss als Eltern ohne Geld, sind die aus Sicht der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz zu lang, zu kurz oder genau richtig?
Also ich glaube schon, dass die Ferien sehr gut sind für uns SchülerInnen und ich glaube, dass wir sie auch brauchen. Nur ist es natürlich eine große zusätzliche Belastung für Eltern, die einfach sehr viel arbeiten und sehr viel arbeiten müssen. Ich glaube, das geht auf jeden Fall daraus hervor. Aber ich glaube eher, dass es ein schlechter Ansatz ist, da an den Ferien zu kürzen. Also wie ich schon bereits gesagt habe, es ist total hart für Kinder und Jugendliche heutzutage, dieses Leben noch leisten zu können, aber auch zu bewältigen. Und da an der Freizeit zu kürzen, die es eben gibt und die wirklich dafür vorgesehen ist, dass es auf jeden Fall Freizeit ist, wäre der schlechte Ansatz.
Sarah Jäger vom Landesjugendbeirat Rheinland-Pfalz.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Falls Wladimir Putin irgendwann dem Drang nachgibt, seine Armee auch NATO-Staaten angreifen zu lassen, dann wird das womöglich im Baltikum geschehen. Dann geht es um Lettland, Estland und Litauen. Und deren Staats- und Regierungschefs sind heute zu Gast bei Kanzler Merz in Berlin, wenige Tage vor dem NATO-Gipfel in der Türkei. Dabei geht es um die Vorbereitung des Gipfels, die Unterstützung der Ukraine und eben um die Sicherheit im Baltikum. Ruth Kirchner aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Einzelheiten.
Erst vergangene Woche hatte Kanzler Merz in Berlin mit Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien über den NATO-Gipfel beraten. Jetzt also das Baltikum. Merz will mit dem Treffen mit den drei baltischen Staats- und Regierungschefs ein, wie er sagt, Zeichen der Geschlossenheit und Stärke setzen. Estland und Lettland grenzen direkt an Russland, Litauen an die russische Exklave Kaliningrad. Alle drei NATO-Staaten betrachten Russland als direkte Gefahr. Deutschland gilt für sie als Schlüsselland bei der Verteidigung und Sicherheitspolitik in einer Zeit, in der sich die USA weiter aus Europa zurückziehen wollen. Das militärische Engagement im Baltikum hat Deutschland nach Russlands Angriff auf die Ukraine 2022 deutlich ausgebaut. Die dauerhafte Stationierung von bis zu 5000 Bundeswehrsoldaten in Litauen ist dafür ein deutliches Zeichen. Diese Woche übernahm zudem das deutsch-niederländische Korps die Führung über die Landstreitkräfte der NATO im Grenzgebiet zwischen Estland und Lettland. Neben Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik geht es bei den Gesprächen in Berlin auch um die weitere Unterstützung der Ukraine.
Am Tag vor dem Bundesparteitag der AfD in Erfurt werden dort große Proteste erwartet, auch weil AfD-Rechtsaußen Björn Höcke dort auftritt. Bianca Schwarz berichtet.
Am Tag vor dem AfD-Bundesparteitag bereitet sich Erfurt auf eine Großdemonstration vor. Mit 50.000 Demonstranten rechnet die Polizei vor Ort. Zwar beginnt der Parteitag erst am Samstag, viele Politiker und sonstige Teilnehmer werden aber heute schon anreisen, um den Demonstrationen möglichst aus dem Weg zu gehen. Inhaltlich stehen am morgigen Samstag die Wahlen im Vordergrund. Die AfD wählt einen neuen Bundesvorstand. Die Bundessprecher Alice Weidel und Tino Chrupalla gelten dabei als Gesetzgeber. Interessant werden aber deren Ergebnisse sein. Bei der letzten Wahl hat Chrupalla wenige Stimmen mehr bekommen als Weidel. Am Sonntag könnten dann noch verschiedene Anträge befasst werden. Weil der Parteitag in Thüringen stattfindet, wird AfD-Rechtsaußen Björn Höcke dort auch eine Rede halten.
Zwei Brüder eröffnen heute in Ludwigshafen die wiederaufgebaute Hochstraße Süd. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder. Ein Teilstück der wichtigen Verbindung von Mannheim in die Pfalz war 2019 gesperrt und dann abgerissen worden, weil es einzustürzen drohte. SWR-Reporter Martin Gärtner.
In ihrer Einladung zum Festakt spricht die Stadt Ludwigshafen von einem Meilenstein für die gesamte Rhein-Neckar-Region. Bis zur Sperrung nutzten täglich rund 50.000 Fahrzeuge die 1.500 Meter lange Strecke, die Konrad-Adenauer-Rheinbrücke nach Mannheim mit der A650 nach Bad Dürkheim verbindet. Der Wiederaufbau kostete 147 Millionen Euro. Trotz schwierigster Bedingungen mitten in der Innenstadt von Ludwigshafen verliefen Abriss und Wiederaufbau ohne Zwischenfälle. Nach der Eröffnung heute um 12 Uhr dürfen allerdings noch keine Autos auf die Hochstraße, denn bis 20 Uhr wird auf allen vier Fahrspuren ein Fest für die Bürger gefeiert.
Mercedes-Beschäftigte in Deutschland protestieren heute an den Standorten gegen den verschärften Sparkurs des Unternehmens. Aufgerufen dazu haben die IG Metall und die örtlichen Betriebsräte. Mehr von Geli Hensoldt aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Mit den Aktionen und Kundgebungen wollen die Arbeitnehmervertreter unter anderem die 35-Stunden-Woche verteidigen und dafür eintreten, dass Arbeitsplätze und Standorte in Deutschland gesichert werden, teilte die IG Metall in Stuttgart mit. Der Mercedes-Vorstand will die Arbeitskosten senken und hat eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich ins Spiel gebracht. Dies sei der direkteste und fairste Weg, damit die Arbeitsstunde günstiger werde, heißt es in einem vor wenigen Tagen verschickten Schreiben an die Beschäftigten. Aus Sicht des Unternehmens müssen die Kosten gesenkt werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mercedes-Betriebsratschef Lümali dagegen erklärte, es sei einfallslos und ein falsches Signal, die Debatte über die Zukunft von Mercedes auf dem Rücken der Beschäftigten zu führen. Stattdessen müsse es um Innovationen und Investitionen gehen und auch um verlässliche politische Rahmenbedingungen. Auf den Veranstaltungen heute sollen die Mitarbeitenden gegen die Sparpläne protestieren. Bei der Kundgebung in Düsseldorf wird IG Metall-Chefin Christiane Benner erwartet, in Bremen unter anderem Regierungschef Bovenschulte.
In Kaiserslautern beginnt am Abend das Altstadtfest. Ab 19 Uhr geht es auf der Festmeile vom St. Martinsplatz bis zum Mainzer Tor los. SWR-Reporterin Annika Marges schildert, worauf sich Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr freuen können.
Von Live-Musik mit zahlreichen Bands bis hin zu Feuershows und Handwerkskunst hat das Altstadtfest über das Wochenende wieder einiges zu bieten. Anlässlich des 750-jährigen Jubiläums der Stadt Kaiserslautern gibt es in der Klosterstraße einen Mittelaltermarkt. Hier gibt es nicht nur Wikingerstände und Bogenschießen, sondern auch Keltenschmuck und andere Handwerkskunst. Am Samstagabend findet dann auch noch eine Feuershow statt. Mit Lautern tanzt gibt es außerdem die Möglichkeit, an Tanzworkshops teilzunehmen oder Salsa und Bachata gemeinsam mit anderen zu tanzen. Wie immer treten auch verschiedene Bands, DJs und Tanzgruppen auf, dieses Jahr auf 8 verschiedenen Bühnen. Das Altstadtfest hat in den vergangenen Jahren bis zu 200.000 Besucherinnen und Besucher angelockt.
In Berlin hat die Fashion Week angefangen und passend dazu lädt Kulturstaatsminister Weimer heute die Modebranche zu einem Empfang. Mode im Scheinwerferlicht heißt das Event. SWR Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth fragt sich, was sich dahinter wohl verbirgt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Offiziell verspricht der Modeempfang im Kanzleramt einen, Zitat, Austausch über aktuelle Herausforderungen, neue Entwicklungen und gemeinsame Projekte. Ja, ein Titel so aufregend wie ein beigefarbener Hosenanzug. Dabei hätte die deutsche Modebranche etwas mehr Rampenlicht verdient. Denn mal ehrlich, wer hat überhaupt mitbekommen, dass in Berlin gerade Fashion Week ist? In der Hauptstadt so gut wie niemand. Okay, die Laufstege sind aufgebaut, aber der große Glamour ist irgendwie nicht da. Ähnlich wie bei der Fußball-WM. Deutschland schaut inzwischen nur noch zu, denn wenn es um den großen Titel geht, wandert der Blick zwangsläufig anderswohin. Zum Beispiel in unser Nachbarland nach Frankreich, einer der Top-Favoriten bei dieser WM. Das gleiche gilt für die Mode. Paris ist auf dem Laufsteg seit Jahren Weltmeister. Also könnte es heute im Kanzleramt um die Frage gehen, wie Deutschland vom modischen Mittelfeld in die Champions League kommen könnte. Stoff, zumindest für Gespräche, dürfte vorhanden sein.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.